Ich habe noch 6 Ausbildungsplätze zu vergeben. Und wenn du lernen möchtest, Menschen durch transformative Prozesse zu begleiten, und zwar mit Hilfe von fundierten Coaching-Methoden und wirksamen Achtsamkeitstechniken, dann buch dir jetzt dein Kennenlerngespräch für die Mindful Masters Coaching Ausbildung unter www.sarahdesai.de/mindfulmasters-academy. Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich habe mir eine ganz besondere Gästin eingeladen. Sie ist gerade Spiegel-Bestseller-Autorin geworden. Sie arbeitet in der Musikbranche mit vielen, vielen, vielen prominenten Namen. Sie ist selber auch Coachin. Und ich sage erstmal hallo, liebe Franziska Hohmann. Hi.
Hi, Hallöchen. Danke für die Einladung, liebe Sarah.
Sehr, sehr gerne. Ich habe mich ja, habe ich dir schon gesagt, total drauf gefreut. Und ich würde gerne direkt einsteigen mit einem Satz, den du gesagt hast und geschrieben hast. Mhm. Gut, dass du nicht mehr da bist.
Ja.
Was bedeutet dieser Satz für dich? Und wann hast du den zum ersten Mal gedacht?
Gut, dass du nicht mehr da bist, ist ein krasser, lauter Satz, den ich in Bezug auf meine Mama sage. Und ich sage jetzt auch bewusst nicht distanziert Mutter oder so, sondern ich sage meine Mama. Und für mich ist es gut, dass sie nicht mehr da ist, weil meine Mama war schwer depressiv. Mal zwar ein paar Jahre auch nicht, dann wieder doch, aber ich bin mit ihr und ihrer schweren Krankheit als kleines Kind aufgewachsen und habe sie auch bis zum Ende mit dieser Krankheit gepflegt und war einfach diesen krassen Stimmungsschwankungen, die eine schwerst depressive Person hat, ausgesetzt. Und dass sie jetzt nicht mehr da ist, hat mir wirklich in einer gewissen Form ein Tor zu einer Freiheit geöffnet, einer emotionalen und gefühlsmäßigen Freiheit, die ich nicht kannte und die ich jetzt selber auch erst noch kennenlerne. Und deshalb ist es für mich gut, dass sie nicht mehr da ist.
Kannst du uns mitnehmen in deine Kindheit? Deine Mutter war alleinerziehend, das heißt, du warst allein mit deiner Mama. Mhm. Und ich habe in einem Interview, ich glaube im SWR, gehört, dass du gesagt hast, okay, ich habe ganz viele Aufgaben übernommen. Also wenn irgendwie Besuch da war, habe ich mich um den Besuch gekümmert, ich habe mich um meine Mutter gekümmert, wenn es ihr schlecht ging, habe ich ihr Essen gemacht, habe ihr gut zugeredet. Wie war deine Kindheit und wie alt warst du da?
Also was ich jetzt erstmal letztlich rausgefunden habe, wirklich erst vor einem halben Jahr, ist, dass ich schon sehr, sehr früh zu Pflegeeltern gekommen bin. Also die Tagesmutter, die meine Familie engagiert hatte, um meiner Mama zu helfen, hat dann wirklich 2 Jahre übernommen, weil meine Mama wieder in eine tiefe postnatale Depression gefallen ist und dann in Kliniken war. Und dann war sie mal wieder zu Hause, mal wieder weg, mal wieder in Kliniken. Und die Phasen zu Hause waren zum Teil, wo sie einfach im Bett lag und nicht aufstehen konnte vor lauter Angst. So. Und in der Zeit habe ich halt geguckt, dass ich ihr Haferschleim gekocht habe, wenn sie irgendwas essen konnte, dass ich geguckt habe, dass auch mal gelüftet wurde in ihrem Zimmer, dass wenn Besuch kam, dass ich denen auch die Tür aufgemacht habe. Und eine Freundin von meiner Mama sagt immer, in so einem hessischen Dialekt, oh, da hast du uns die Tür aufgemacht und uns schon den Kaffee gebracht, so, ne? Und da war ich so 4, 5 und Dinge, wenn ich jetzt so 4, 5-Jährige sehe, die mir wirklich unvorstellbar vorkommen, aber ich habe halt als kleines Kind schon gelernt zu funktionieren und einfach zu gucken, dass das Gleichgewicht bei uns zu Hause bleibt, obwohl es total verkehrt rum war.
Ich meine, wenn wir aufwachsen, dann ja, wir haben ja auch keine große Wahl, ne? Wir nehmen, was wir bekommen.
Ja.
du hast genommen, was du bekommen hast. Für dich was war das dein Normal. Aber wenn wir da drunter schauen, dann heißt es ja, dass es dir auch ganz viel an Sicherheit gefehlt hat, weil du warst die Person, die ein sicheres Umfeld geschaffen hat zu Hause mit 5 Jahren, wofür man ja gar nicht ausgerichtet ist. Diese Sicherheit, diese fehlende Sicherheit, hast du die damals schon gespürt? War dir das irgendwie bewusst? Boah, wenn ich hier jetzt nicht gucke, dass es läuft und dass es Mama gut geht, dann kann das hier auch ganz schnell kippen.
Ich glaube, ich habe das unbewusst wahrgenommen, weil das sind Sachen, die ich immer noch mit mir rumtrage. Ich spüre sofort, wenn im Raum eine Disbalance ist. Ich merke, wenn ich Freunde habe, zwei Charaktere miteinander nicht funktionieren oder nicht viben, wie man so schön neudeutsch sagt. Ich gucke immer erst, dass es allen anderen gut geht, um dann zu schauen, aha, wo bin ich eigentlich in dieser ganzen Situation? Also natürlich jetzt übertrieben gesagt, ich habe durch Therapie und so auch viel gelernt, das anders auszugleichen. Und für mich war das damals das Normal. Ich werde oft in Interviews jetzt gefragt, wann hast du denn gemerkt, dass deine Mama nicht normal ist? Aber das merkt man als Kind nicht so schnell, weil man ist ja nicht jeden Tag bei anderen Leuten zu Hause, sondern man geht vielleicht in den Kindergarten, dann geht man wieder zu sich nach Hause. Und mal ist man zum Spielen bei jemandem, aber dann ist es ja, guckt man ja nicht, ob ein Elternteil vielleicht im Bett rumliegt oder so. Und das ist schon auch, deshalb war für mich dieses Buch auch so wichtig, um einfach für mich selber nochmal zu veranschaulichen, das, was da mit dir passiert, das ist nicht normal. Und das geht vielleicht ganz vielen anderen Menschen auch so. Und wir sind nicht alleine damit. Und mir hilft das darüber sprechen, auch jetzt heute wieder mit dir. Es ist jedes Mal ein Stück Befreiung wieder davon.
Ein Stück auch Heilung und sich auch Erlaubnis geben und das aussprechen zu können und für sich, glaube ich, auch sortieren zu können und entdecken zu können, was ist da eigentlich gewesen. Ich glaube, es sind ja auch zwei Sachen. Das eine ist diese, ich nenne es jetzt mal Parentifizierung, dass du halt so schnell in die Erwachsenenrolle springen musstest. Und dann auch das Emotionale, ne? Also als Kinder, wir lernen ja erst emotionale Bindungen durch unsere Bezugsperson, die in deinem Fall ja deine Mama war. Und wenn jetzt jemand aber starke Depressionen hat, ist er ja emotional nicht stabil, ist emotional auch oft gar nicht verfügbar, weil die Kapazitäten nicht da sind. Was hat das, würdest du sagen, das hat auch wenn ich es so nennen darf, deine Beziehungsfähigkeit beeinflusst?
Ja, also ich wusste auch nie, woran ich bin, ne? Also ich habe jetzt gerade wieder, vor ein paar Tagen ist mir eine Szene wieder in den Kopf gekommen, dass meine Mama mir dann auch mal erzählt hat, ja, wenn du mich besucht hast in der Klinik, musste ich mir immer eine Extra-Ration Beruhigungsmittel holen, weil ich so Angst vor dir hatte. Das hat die mir irgendwann mal vor den Latz geknallt, ne? Und dann habe ich letztlich da mal wieder drüber nachgedacht, was das eigentlich für eine Aussage ist, ne? Und es war halt nie sicher. Und das war es leider auch nicht, als ich schon erwachsen war oder größer. Ich habe ganz oft Sachen versprochen bekommen, die dann nicht eingehalten wurden. Und ich glaube, dass diese Depression und auch die vielen Psychopharmaka und die mehreren psychischen Erkrankungen, die da irgendwie zusammengekommen sind, dass das ganze Wesen meiner Mama verändert hat und sie auch ganz oft so hat agieren lassen, wie sie agiert hat. Und die das gar nicht jetzt mit Absicht böse gemeint hat. Aber meine Bindungsfähigkeit ist seitdem, ich bin sehr, sehr misstrauisch. Ich bin sehr unsicher, ob Menschen wirklich mich lieb haben oder nur das so, auch gerade als ich so in der Musikbranche gearbeitet habe oder jetzt, ich wohne zum Teil auf Mallorca, mögen sie nur die Hülle. Und ich werde aber so viel eines Besseren belehrt, weil meine ältesten Freunde sind eng und mit mir durch dick und dünn gegangen. Da gibt's keinen Zweifel. Aber so neue Menschen und auch was so Männer betrifft, ne, ist gleich so, ich check da sehr, sehr vieles nicht. Das, ja. Kann aber auch natürlich sein, weil ich ja selber dann eine Erkrankung hatte, die sehr viel auch mit Nerven und Wahrnehmung zu tun hat. Aber ja, Bindungsfähigkeit ist ein großes Thema. Und Beziehungsfähigkeit, ja. In jeglicher.
Kommen wir direkt mal, du hast es selber gerade angesprochen, deine Krankheit, in die du reingerutscht bist, nämlich der Alkoholismus. Und auch in einem Interview habe ich gehört, dass du gesagt hast, boah, ich kann mich noch ganz genau an meinen ersten Schluck Alkohol erinnern, denn es war das erste Mal, dass ich mich leicht gefühlt habe.
Also ich habe mein Buch ja mit einer Co-Autorin aufgeschrieben, Nina Fecke, an der Stelle nochmal hallo, liebe Nina. Sie hat wirklich für meine Geschichte so tolle Worte gefunden. Und als wir das erste Mal über diesen ersten Schluckmoment gesprochen haben, den hatte ich so ganz tief hier hinten irgendwo vergraben. Und wir haben den dann wieder hochgeholt. Und es war im Internat auf so einer Waldparty. Also ich bin auch auf dem Internat früh gewesen, wegen der Umstände zu Hause. Und ich weiß noch, ich habe da 2, 3 Bier getrunken mit größeren Schülern zusammen. Und ich weiß noch, das war so wie ein Moment so, oh wow, jetzt ist alles irgendwie ein bisschen betäubt, eine Wolke drumrum, tut alles nicht mehr so weh und das Denken ist auch nicht mehr so anstrengend. So. Und das habe ich mit 12 das erste Mal erlebt und wusste aber da schon, das will ich wieder haben. Und klar machen viele Teenager Erfahrungen mit Drogen und Dings und manche wollen es dann halt immer wieder haben, die offensichtlich suchtveranlagt sind und manche übergeben sie und finden es blöd. Aber ich fand's toll und wollte es auch immer, immer wieder haben.
Ja. Und du hast dir dann ja auch eine krasse Karriere aufgebaut. Du hast ja mit vielen, sag ich mal, nicht sag ich mal, mit vielen prominenten Menschen zusammengearbeitet. Mit dem Alkoholismus. Das ging Hand in Hand. Du warst High-Functional Alcoholic. Erzähl uns mal bitte von so einem Arbeitstag von dir. Wie sah der aus und wie hast du da funktioniert als Alkoholikerin, wenn ich das so sage?
Ja, der Begriff High-Functional Alcoholic, den finde ich tatsächlich gut, weil es wirklich so ist. So, man kann als süchtiger Alkoholiker auf einem ganz hohen Level funktionieren, weil man kriegt, ne, also ich habe da mit diesem Stoff einfach besser funktioniert als ohne zum Teil. Und hört sich vielleicht für Menschen komisch an, aber so war's. Und die Tage waren, wenn wir zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du The Dome noch kennst, die Sendung, andere Fernsehsendungen, da war ich halt abends mit einer Band, Tänzern und allem und war die Letzte bei der Aftershow-Party an der Bar und da musste aber alle morgens um 8 wieder in irgendwelche Züge, Flüge zurück und ich konnte die dann morgens alle wieder irgendwo hin einsortieren und irgendwie, dann war schon die nächste Fernsehsendung und ich habe zum Teil 5, 6 Tage am Stück aus dem Koffer, immer in einer anderen Stadt und irgendwann war dann auch die Hotelbar mein bester Freund und die Minibar und es wurde halt immer schlimmer und zum Schluss, als ich dann auch habe ich angefangen oder musste ich zum Teil auch morgens trinken. Und wenn dann noch in der Minibar im Hotel ein kleiner Wodka war und ich zitternd aufgewacht bin, habe ich mir den reingekippt, um denken zu können, tatsächlich, um klar denken zu können. Und das, irgendwie hat das funktioniert. Es hat bis 2, 3 Jahre hat es auch auf diesem Level tatsächlich funktioniert, bevor es immer schlimmer wurde.
Glaubst du, dass der Alkohol auch so eine Art Coping-Mechanismus war für dich? Also so eine Selbstmedikation, ohne dass es natürlich Medikation ist. Also es ist jetzt hier natürlich keine Werbeveranstaltung dafür, aber dieses, okay, so kann ich klarer denken, fühle mich freier. Also in deinem Job ist es ja auch für alle, die jetzt nicht genau wissen, was du gemacht hast. Du bist ja Promoterin in der Musikbranche. Das heißt, du hast mit von Lenny Kravitz bis
Fischer, Sarah Connor, alle möglichen Leute, mit denen ich gearbeitet habe. Ne? Auch tolle Menschen, aber es ist halt ein verrückter Zirkus, unser.
Und du hast die Verantwortung gehabt, oder? Wenn die da waren, warst du quasi die Ansprechperson, die Verantwortliche, die gesagt hat, okay, wir gehen jetzt zu dem Sender, wir machen jetzt das und das. Das heißt, alle haben auf dich geguckt, du musst funktionieren in dem Moment. Und hat dir da der Alkohol geholfen?
Ich würde sagen, der Alkohol war Freund und Feind in dieser Zeit. Der war natürlich toll zum Andocken und zum Spaß haben, Erfolge zu feiern. Und als dann die körperliche Abhängigkeit so mit und mehr reingekommen ist, war es natürlich auch mein Feind, weil ich dann auch Dinge vergessen habe, immer fahriger wurde. Aber Alkohol ist schon um Schmerz, den man in sich trägt, ne, und den ich ja wirklich von klein auf in mir getragen habe. Du hast gerade das Wort Coping benutzt. Das hat mir schon diesen Schmerz, der in mir war, hat der schön betäubt. Und man sagt ganz oft auch, dass Alkohol eine Medizin ist für ein Symptom, das man in sich trägt. Und das hat mich ganz lange funktionieren lassen, auch so, ne, Single, kein Boyfriend, keine Familie. Ich war immer halt irgendwie am Start und dieser ganze Job war meine Familie. Und da hat jemand, der trinkfest ist, als jemand, der trinkfest ist, habe ich da gut reingepasst. Und es war auch ja schwer, dann zuzugeben. Oder sagen wir mal so, ich habe 5 Entzüge gebraucht, um auch wegzukommen davon. Weil für mich immer die Vorstellung, ich darf nie wieder Alkohol trinken, dann funktioniere ich ja nicht mehr in meinem Job. Dann kann ich ja das ja alles nicht mehr mitmachen. Das war für mich so groß, diese Angst, nicht mehr Anerkennung in meinem Beruf zu haben. Und da war ich ja immer so, ah, die Hohmann ist hier mit, die Letzte an der Bar, die Erste am Bus, so eine coole Partybraut, ne? Haha. Ich habe mich darüber definiert auch. So. Und ja.
Identifiziert ja schon fast.
Ja.
Ich glaube, das kennen aber auch alle, ne, weil viele Menschen sagen ja, hey, ich möchte zum Beispiel einen anderen Job oder bin da unzufrieden, aber da bin ich jemand. Ne? Da habe ich diese Identität. Und ob es nun diese Identität ist, ob es das, okay, ich funktioniere mit Alkohol, natürlich ist das total toxisch, aber es ist irgendwie, man weiß, du hast gewusst, so funktioniere ich. Ja. Das andere wusstest du nicht, ob du funktionierst. Das ist ja auch eine Form von, in Anführungszeichen, Sicherheit und Kontrolle. Ne? Das, da weiß ich, wie es läuft. Und dann hast du aber gemerkt, ey, jetzt geht's nicht mehr. Wie hast du das gemerkt? Was waren da deine Entzugserscheinungen? Und wo hast du gesagt, okay, jetzt muss ich was ändern? Und du bist dann ja auch 5-mal in den Entzug gegangen. Aber was? Wo hast du wirklich gemerkt, ey, okay, ich stehe hier nicht mehr auf?
Es gab einen Moment, das war der 3. Oktober 2017. Da war ich wieder auf einer Fernsehsendung und alle hatten Feiertag. Ich war wieder die Einzige mit irgendwie 4 Bands. Mein Frustrationslevel war ziemlich hoch. Und da habe ich mich schon so betrunken auf diesem Event, bin dann nach Berlin. Und ich glaube, dann an dem Montag danach, also ich weiß es nicht mehr genau, in die Firma und war so, jetzt hatte dann auch morgens schon 2 Wodka getrunken, um überhaupt arbeitsfähig zu sein, war so wütend auf alles und habe gesagt, sie könnt mich alle mal, ich schmeiß jetzt hier alles hin. Ne? Und dann hat zum Glück eine Kollegin gesagt, du gehst jetzt erstmal nach Hause und lässt dich mal richtig krank schreiben. Weil ich hatte immer so 2 Tage krank sein und so zu Hangover, weil der Alkohol hat dann schon wirklich auch Beschlag von meinem Körper eingenommen. Ich war sehr dick, aufgedunsen, zittrig. Und dann bin ich zu einer Hausärztin, weil ich eine Krankmeldung wollte. Und dann hat die zu mir gesagt, jetzt setzen Sie sich mal ganz entspannt hin. Wir kontrollieren schon länger ihre Leberwerte und das, sagen Sie mal bitte ehrlich, wie viel Sie trinken. Und dann saß ich da auf dem Stuhl und dann hat die wirklich so in mich reingeguckt. Ich wusste ja schon lange, dass mit meinem Konsum was nicht stimmt. Ich habe das so da, ach, ich habe einen Burnout, eine Depression, ich trinke gerade ein bisschen viel. Man hat mich so selber belogen, jahrelang. Und die hat so direkt in mich reingeguckt. Ne? Und dann habe ich mich ertappt und erleichtert gleichzeitig gefühlt. Und sie hat dann gesagt, sie gehen jetzt erstmal in einen qualifizierten Entzug und dann schauen wir weiter. Und dann war das eine Reise von einem Jahr nicht arbeiten gehen können, von einer Klinik in die andere, immer wieder raus, ist immer wieder versucht, dann weitere so tagesklinische Programme und so weiter und so fort. Und ja, das war eine harte Journey, würde ich sagen. Und dann hat es letztendlich am 29. Mai 2018, seit dem Tag habe ich keinen Schluck Alkohol mehr getrunken. Und das war dann
7 Jahre.
Ja, 7 Jahre. Das war halt der, ja, braucht, es gibt Menschen, ich habe jetzt gerade, hat mir in einem Interview jemand erzählt, 300 Mal entzogen haben und es jetzt klappt, ne, so. Das fasziniert. Das ist einfach eine krasse Krankheit, von der immer noch viel zu viele Menschen viel zu wenig wissen. Das ist eine chronische, tödliche Krankheit, Alkoholismus. Und die ist einfach nicht zu unterschätzen. Die hat ganz komische Wege, die unser Gehirn macht, um an diesen Suchtstoff zu kommen. Und da kann niemand was dafür. Es ist eine Krankheit. Und ja.
Ja, es ist eine Krankheit. Und mein Vater war auch Alkoholiker, deswegen und auch functional. Und ich glaube, in dem Moment, wo man anfängt, sich zu belügen und Sachen heimlich zu machen, dann, ja, es wächst dann so sehr im Dunkeln. Und da wäre auch meine nächste Frage. Du hast gesagt, du hast dich erstmal ein Jahr warst du krankgeschrieben. Hast du das kommuniziert, warum du krankgeschrieben bist?
Also, ich hatte immer so gesagt meinem Chef und so, ja, ich habe so Angst, dass ich so krank werde wie meine Mutter. Depression, ich habe das so als Ausrede benutzt, ne, dass meine Mutter auch so krank war. Und weil sie zu der Zeit auch, die hatte mal so ganz lange Zeit, ich glaube 15, 20 Jahre gar keine Depression. Und als ich so um die 30 war, hat es bei ihr wieder voll angefangen. Und ich war sowieso immer zwischen Hessen, dann meinem crazy Job und mir selber gefangen. Also Hessen, weil meine kranke Mutter da war. Und ich habe das nicht kommuniziert erstmal. Es wussten meine engsten Freunde, aber dem Arbeitgeber muss man ja nicht sagen, wenn man angestellt ist. Und dann irgendwann hatte ich dann auch so eine Doppeldiagnose, Depression und Alkoholismus. Und irgendwann habe ich dann meinem Chef das auch gesagt, als die Diagnose auch wirklich klar war. So. Und im letzten Entzug, wo ich dann mich auch wirklich endlich dazu bereit erklärt habe, so eine 3 Monate lange richtige Alkoholentzugskur zu machen, habe ich dann auch beschlossen, ich will den Job kündigen. So. Und dann hat es aber doch auch so 1-2 Jahre gedauert, bis ich wirklich mich auf meine Beine gestellt habe und gesagt habe, ich trinke keinen Alkohol mehr, ich habe genug getrunken in meinem Leben, ich bin allergisch dagegen, es tut mir nicht gut. Weil davor habe ich immer so getan, habe ich halt gesagt so, ich war ein Jahr krankgeschrieben und rauche und trinke nicht mehr.
Mhm. Du hast ja auch dir Diamanten tätowieren lassen. Für jeden Entzug einen. 5 Stück hast du jetzt an deinem Unterarm. Ha. So. Für alle, die den Podcast hören, ja, 5 Diamanten am Unterarm. Ja. Für alle, die ihn schauen, ihr habt es gerade gesehen.
Ja, um immer wieder erinnert zu werden, wo ich war, wer ich bin. Und ich hatte 4 und dann musste ich leider noch, man sagt so im schönen Alkoholiker-Jargon, musste nur eine Runde drehen. Und da musste noch ein 5. da drauf, aber seitdem bin ich halt nüchtern und clean und nehme auch keinerlei Substanzen zu mir und bin sehr, sehr froh und glücklich, dass mein Körper das so mitmacht. Und ja, und ich musste schmunzeln, als ich die Einladung zu deinem Podcast bekommen habe, weil in einer Klinik, in der ich war, haben sie, denn Podcast dreht sich ja auch um Achtsamkeit, ist, haben die mit achtsamkeitsbasierter Rückfallprävention gearbeitet. Und das war nicht in Berlin, wo man denken könnte, die haben da alle fancy Sachen, sondern in Friedberg in Hessen. Da war ein Therapeut, der sich sehr viel mit diesen Sachen auseinandergesetzt hat, was ich total faszinierend fand, weil ich konnte damit was anfangen. So.
Mhm.
Ja, das war spannend. Und so ist die Reise jetzt bisher.
Und die Reise, vielleicht ist es auch eine total dumme Frage, aber ich frage sie, glaubst du, du wärst nicht krank geworden, wenn deine Mutter gesund gewesen wäre?
Ist eine gar keine dumme Frage, ist auch eine berechtigte und auch eine gute Frage, weil ich habe das eine ganze Zeit lang geglaubt. Ich habe geglaubt, meine Mama ist schwer psychisch krank, die hat es mir vererbt, weil wir da auch drüber geredet haben. Sie hat schon immer gesagt, ich hoffe, du kriegst das nicht. Ne? Sie hat auch nie gesagt, ich hoffe, du wirst nicht depressiv, sondern du kriegst das nicht. Also sie hat von ihrer Krankheit auch immer in so einer, als wäre es ein Mensch gesprochen. Ein bisschen strange alles gewesen. Und Ich glaube, Veranlagung liegt irgendwo, ob es genetisch ist oder Veranlagung oder weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass ich halt die Veranlagung dazu hatte, zu irgendwas Suchtmäßigem und dazu mich betäuben zu wollen. Und ja, vielleicht auch so schwermütige, depressive Züge, die irgendwie in mir schlafen. Aber es gibt ja auch Studien, oder ich weiß es halt auch aus Selbsthilfegruppen, es gibt Zwillingspärchen, die sind in den gleichen Verhältnissen aufgewachsen. Einer wird Alkoholiker, einer nicht. Also das ist, man weiß es nicht. Ich glaube jedenfalls, dass diese toxische Beziehung zu meiner Mama und da, dass das schon mit eine Rolle gespielt hat, weil Alkohol macht halt schön taub, da kriegt man das nicht mit.
Wie ist das mit Wut? Bist du? Also, du hattest zwar deine Kindheit, heute weißt du, das war keine richtige Kindheit. Und das schwierige Verhältnis zu deiner Mutter hat ja auch nicht erst, hat ja nicht mit der Kindheit geendet, sondern es ging ja bis sie gestorben ist, war da diese Rollenumkehr bei euch letztendlich, dass du für sie gesorgt hast und sie auch eine Erwartungshaltung an dich hatte. Das habe ich auch in einem Interview gesehen, dass sie dich mal in Berlin besucht hat und du musst halt arbeiten und sie so, ja, du bist jetzt gar nicht für mich da und warum bist du nicht für mich da? Also das gleiche Ziehen, was du auch schon aus deiner Kindheit kanntest. Jetzt haben wir darüber gesprochen, na, dass du Alkoholikerin, man sagt bist, oder? Man ist das
dann? Ich bin Alkoholikerin, ja. Ich bin alkoholkrank, so.
Und natürlich du auch sagst, hey, ohne diese Prägungen in der Kindheit hätte ich vielleicht diese Flucht gar nicht gebraucht oder mit Sicherheit nicht gebraucht. Also, wenn, da muss doch eine Wut gewesen sein. Gibt's die noch? Ist die weg? Hast du die jemals ausgesprochen? Konnte man das? Konntest du es überhaupt aussprechen? War deine Mutter überhaupt ein Empfänger dafür, eine Empfängerin?
Wut habe ich ganz viel in mir. Also ich schmeiß auch jetzt noch manchmal was durch die Gegend, wenn ich irgendwie, wenn, ne, oder ich so ungeduldig werde. Ich will besser. Das ist das Schöne an der Sache. Und ich kann über mich selber lachen, wenn ich mal irgendwas durch die Gegend schmeiße und es dann kaputt geht, denke ich mir so, ist auch so doof, ey. Dann lache ich über mich selber. So. Irgendwann vor einem Jahr mit einer Fernbedienung passiert. Da ging irgendwas. Ich schmeiß die irgendwie hin, dann denke ich mir, ey, toll, du Idiot, jetzt geht gar nichts mehr, ne? Und aber die Wut gegen meine Mama, die war schon stark. Aber auch nicht gegen meine Mama als Person, sondern gegen meine Mama gepaart mit ihrer Krankheit. Und dann, wenn natürlich halt Momente waren, wo sie immer so getan hat, als wäre mir gar nichts passiert, ne? So, das war meine Krankheit, da kann ich ja nichts dafür. Und ich denke, du stehst doch aber jetzt hier noch als gleicher Mensch vor mir und oh. Und ich habe ja auch in dem Buch beschreibe ich auch das eins der Kapitel, wie ich zu ihr nach Hause fahre und mich vor ihren Augen tot trinken möchte, weil ich halt so sauer war auf sie. Ich wollte, dass mich aus dem Leben katapultieren und ihr die Schuld dafür geben. So wütend war ich und so verzweifelt und so auch von diesem ständigen Alkohol in meinem Kopf so verwirrt. Und jetzt weiß ich aber, dass weder sie eine Schuld trifft, noch mich eine Schuld trifft. Also niemanden von uns trifft irgendeine Schuld an irgendwas. Und das Schöne ist, ich bin so froh, dass sie erst verstorben ist, nachdem ich schon 3 Jahre nüchtern war. Und ich dann mit einer ganz anderen Einstellung und einer ganz anderen Sanftheit ihr auch die letzten Jahre beiseite stehen konnte. So, und das ist ein Geschenk vom Universum, dass ich jeden Tag dankend annehme, dass ich schon zu Lebzeiten in Frieden mit ihr sein konnte und auch in Frieden und Liebe loslassen konnte und auch so Sachen wie die Beerdigung schön organisieren, ihr eine schöne Trauerrede schreiben, für ihren trauernden Partner da zu sein. Und das ist ein Geschenk, was mir in der Nüchternheit dann zuteil wurde. Und ich bin jetzt schon auch manchmal noch wütend, wenn ich merke, so, deshalb verhalte ich mich so. Und wenn ich dann zum Beispiel Freunde habe, die aus diesem ganz anderen Urvertrauen durchs Leben marschieren, und ich stelle ständig Dinge in Frage, habe auch negative Gedanken, bin manchmal auch neidisch. Und das kann ich mir jetzt aber eingestehen. Ich kann mir angucken, kann sagen, ja, du bist jetzt wirklich neidisch auf dir, aber warum? Du hast doch selber ein schönes Leben. Also, und kann in so einen inneren Dialog gehen und mir das besser für mich selber auflösen, so. Aber klar, ja, Wut ist ein großes Thema, auch ein wichtiges Thema, finde ich, dass ich lerne, mir ehrlich meine Wut anzugucken und auch anzunehmen, weil die darf da sein. So, muss ja nicht eskalieren, aber es darf da sein auch. Auch jetzt noch manchmal.
Ja, absolut. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht auch so Gefühle wie Sehnsucht, ne, nach etwas, was du ja nie hattest, das Behütete, dass jemand einfach mal kommt und sagt, ey, ich mach das.
Ja, das hatte ich gerade gestern oder vorgestern hatte ich das wieder, wo ich denke, Mann, ich muss alle Entscheidungen immer alleine treffen. Auch, ne, klar habe ich Freunde. Man, Freunde ist ein anderes Fragen als Eltern oder ein Partner oder irgendwas. Es halt, es hat alles so sein Für und Wider und eine Sehnsucht dessen, dass ich klar noch mal gerne meine Mama anrufen würde und jetzt sagen würde, geil, wie ich ja, auch auf der Spiegel Bestsellerliste, ne? So, das wäre natürlich schön. Und ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch den Fame, sage ich jetzt mal ein bisschen provokant, den sie jetzt auch mit dem Buch bekäme. Das fände sie natürlich total strange, aber irgendwie fände sie es auch gut, glaube ich. Das ist so ein bisschen ambivalent, wie vieles in meinem Buch auch und in meinem Leben. Weil ich finde, man kann auch 5 Sachen gleichzeitig fühlen. Das ist völlig in Ordnung.
Ich finde, du machst uns allen echt ein Riesengeschenk mit dem Buch, weil du Themen ans Licht bringst, die leider noch total in unserer Gesellschaft stigmatisiert sind. Und weil sie stigmatisiert sind, wachsen sie eben so im Dunkeln. Na, wer weiß, wenn es damals andere Möglichkeiten gegeben hätte, hättet ihr vielleicht andere Hilfe bekommen und jemand wäre eingeschritten und hätte gesagt, hey, weiß ich nicht, wir kümmern uns jetzt hier um diese Konstellation und damit du das als Kind nicht machen musst. Generell, meine Abschlussfrage wäre, was hättest du, weil du hilfst uns mit diesem Buch, ja, es gibt ganz viele, die sich darin wiedererkennen, vielleicht mit anderen Thematiken, aber ne, Scham zum Beispiel ist ja so ein Killer für alles, für Lebensfreude, for everything.
Ja.
Was hättest du damals an Hilfe gebraucht? Vielleicht auch als erwachsene Person. Was hätte dir gut getan, um vielleicht vorher schon aus diesem Kreislauf rauszukommen?
Ich weiß noch, ich bin irgendwann, als ihre Depressionen so schlimm wurden und ich dann auch im Job hing und schon gewusst habe, mit mir stimmt auch was nicht, dann bin ich auch so herumgeirrt, ne, und habe so nach Hilfe gesucht. Wenn ich in meinem Umfeld sowas mitkriege, sage ich, geht mal zur Caritas-Familienberatung, zu Pro Familia, versucht mal jemanden zu Vista zu schicken. Guck doch mal, wenn jemand sehr abhängig ist, Blaues Kreuz, anonyme Alkoholiker. Weißt du, einfach mehr Aufklärung für sowas, wo man sagt, ey, ne, und mich, wenn, dass man sich auch, dass Freunde und Familie sich untereinander trauen, auch hinzuschauen und auch zu sagen, der Person geht's nicht gut, die riecht immer nach Alkohol oder hier ist eine alleinerziehende Mama überfordert, sich einzumischen, auch wenn das unangenehm ist und unübergriffig zu sein. Das ist nicht so einfach, aber zumindest einer Person zu sagen, ich mache mir Sorgen um dich, gibt's was, worüber du vielleicht reden möchtest. Mhm. Und ne, Scham ist immer so groß, weil bei uns geht's auch in unseren hippen Prenzlauer Berg, Mitte Berlin, weiß ich nicht, Familien ist, sage ich jetzt so, weil wir beide aus Berlin sind, ne, gibt es bestimmt auch in anderen Großstädten, dass da ganz viel dahinter ist, wo immer noch nicht drüber gesprochen wird. Und ich würde mir wünschen, dass das einfach entstigmatisiert ist. Und ich arbeite auch mit einem Verein zusammen, mit Freunde fürs Leben, die sich so ein bisschen um Aufklärungsarbeit für Suizid und dysfunktionale Familien auf die Fahne geschrieben haben. Und es ist nicht so einfach irgendwo, aber was sag ich mal, so ein Saatkorn zu setzen und jemanden zu signalisieren, hey, wir würden dir gern helfen, bist du bereit oder ist bei dir wirklich alles in Ordnung? Und hätte ich meine Pflegefamilie damals nicht gehabt, die eingesprungen wären, ne, um ab und zu mich mal zu nehmen, wüsste ich auch nicht, was noch passiert hätte, weil Familien, man geht so davon aus, ja, dann nehmen es halt das Kind halt die Großeltern, aber wenn die selber nicht capable sind, dann bringt es ja auch nichts. Also ich glaube, es kann und sollte noch viel getan werden, aber ich bin das erste Mal, bin also, der erste Schritt wäre für mich, redet darüber. Und das mache ich mit meinen ganzen Freunden auch. Ich sage, ey, dir geht's nicht gut, rede oder such dir Hilfe, auch wenn es nervig ist, einen Therapeuten zu finden, versuch's mir.
Ja. Danke, meine Liebe. Danke für deinen Mut, fürs Sichtbarmachen. Gut, dass du nicht mehr da bist. Überall, ich packe euch natürlich den Link in die Shownotes, direkt zum Buch. Und ja, danke für das Gespräch und danke fürs Zuhören. Und ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Franziska und ich wünschen dir jetzt noch einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.
Tschüss. Danke.